Ja, wir haben also das letzte Mal aufgerollt, die ganze Entwicklung bis zu dem Zustand während unserer Erdentwicklung, wo sich die Erde oder dieses Gebilde, das noch Erde zunächst Sonne und die anderen Planeten enthält, verdichtet hat, zuerst also vom Feuerzustand zunächst zum Luftzustand und dann weiter sogar zum Wasserzustand. Wobei die Verdichtung zum Wasserzustand, da setzt schon ein die Trennung der Sonne von der Erde. Also eben gerade, weil die Sonnenwesen mit der Verdichtung zum Wasserzustand nicht mitgehen wollen, weil sie für ihre Entwicklung einfach ein Medium brauchen, das sich viel schneller umgestalten lässt, verbleiben sie also mit den Bereichen, die nur den Luftzustand haben, aber nicht den Wasserzustand. Das heißt, es wird jetzt erst das Erdgebilde, das auch Wässriges enthält, ausgeschieden. Und das Sonnenförmige beginnt sich jetzt aber auch erst wirklich zu einer Sonne in unserem heutigen Sinne zu entwickeln. Also das heißt, jetzt beginnt auch erst der Prozess, wo sie wirklich zu leuchten beginnt, dauerhaft zu leuchten beginnt. Ist ohnehin in der Bibel angedeutet, es ist ein Aspekt dessen, was am ersten Schöpfungstag passiert, dass die Elohim sprachen, es werde Licht und es ward Licht. Das ist jetzt von der Außenseite gesehen, wir sagten ja, das Sechstagewerk ist eigentlich aus der Seelenwelt geschildert, also was in der Seele der Elohim vorgeht, die in gewissem Sinn zugleich die Astralwelt ist, zumindest die Astralwelt unseres ganzen Planetensystems. Von der Außenseite gesehen würde jetzt die Sonne zu leuchten beginnen, dauerhaft zu leuchten beginnen. Sie hat vorher zwar schon, sendet sie auch Licht aus, aber mehr Wärme eigentlich. Und das Licht, das entsteht, ist nur eine Folge der höheren Temperatur, die entsteht. Wenn ich es ganz physikalisch sage, wäre das Ausdruck dessen, dass dieses Wärme-Luftgebilde eben in einem glühenden Zustand ist. Also glühend so weit, dass es strahlt, aber das ist noch nicht Sonne deswegen. Sonne ist erst, wenn sie in ihrem eigenen, wirklich aus eigenem heraus das Licht produziert. Und das beginnt erst mit der Trennung der Erde von der Sonne. Also man darf sich nicht denken, als Erde und Sonne eingebildet waren, dass wir sozusagen in sowas drinnen waren, wie unsere heutige Sonne ist. Sondern es war ein Gebilde, das eigentlich sogar dort am wärmsten war, wo jetzt die Erde sich bildet. Weil das war der erste Verdichtungszustand war der Wärmezustand. Und das heißt, wo es bis in die physische Wärme geht, das ist eigentlich der Punkt, aus dem sich dann die Erde herausentwickelt. Nicht die Sonne, sondern aus dem entwickelt sich die Erde heraus. Und aus dem Zentrum wärmt sich natürlich langsam auch das ganze Gebilde irgendwo auf. Und dann kommt der Luftzustand dazu. Die ganze Luft beginnt also auch zu leuchten. Es beginnt schon das ganze Umfeld zu leuchten. Das beginnt jetzt eher von der Peripherie herein zu leuchten, nämlich auf dieses Erdenzentrum. Also das Licht kann man sich eher vorstellen, dass es von der Peripherie kommt. Das ist ein ähnlicher Zustand, wie wir es auf der alten Sonne hatten. Es ist also verwandt damit. Also heute haben wir Zentralgestirn, das leuchtet. Da ist es eigentlich die ganze umgebende Wolke, wenn man so will, leuchtet. Und die erleuchtet das Zentrum. Und das hängt sehr stark zusammen mit der Tätigkeit der Erzengelwesenheiten im Übrigen. Die sind die Boten, die sozusagen das Licht ist so eine Art wie eine Botschaft. Sie heißen Archangeloi. Sie bringen eine Botschaft des Uranfanges. Das bringt das Licht eigentlich. Also sie bringen so ein Bild dessen, was in der Vergangenheit passiert ist. Und das strahlen sie in die Mitte ein. Und erst als sich eben das in der Mitte jetzt auch noch zu verdichten beginnt, zum Wasserzustand, beginnt sich jetzt aus der Peripherie selber heraus unsere Sonne zu bilden, so wie wir sie heute kennen. Und das heißt, es ist ein gewaltiger Prozess, wo wo eigentlich sich das Ganze jetzt in zwei natürlich sehr unterschiedlich große Teile beginnt zu teilen. Also es entsteht eigentlich aus dem Ganzen, das war vorher eine Art kugelförmiges Gebilde, aus dem kugelförmigen Gebilde entsteht jetzt eher ein scheibenförmiges Gebilde, das sich auch beginnt zu drehen, das in Bewegung ist, das wird also sehr stark durch die Geister der Bewegung ausgelöst. Also das heißt, man hat dann immer mehr so ein scheibenförmiges Gebilde mit einem Zentrum noch, und dieses Zentrum beginnt sich, das ist zunächst noch, da ist zunächst noch Erde, Sonne, alles gemeinsam, und dieses Zentrum beginnt sich aber jetzt, wie soll ich sagen, so auseinanderzuteilen. Bis das dann die Verbindung irgendwann reißt, und dann wird irgendwann eben aus dem das Erdgebilde, und in der Mitte bleibt das Sonnengebilde, das jetzt zu leuchten beginnt, nach außen zu leuchten beginnt, während es bis dato das Ganze nach innen geleuchtet hat.
Und die anderen Planeten.
Und die anderen Planeten, richtig. Und die anderen Planeten. Das ist jetzt nur, also die ersten Abspaltungen aus dem gibt es schon sehr früh. Schon zum Beispiel, als sich das ganze Gebilde zum Luftzustand verdichtet, können alle die Wesenheiten nicht mehr mitgehen, die noch auf der alten Saturnstufe stehen. Das heißt, die nur Wärme vertragen, die mit dem Luftelement noch nicht umgehen können. Die werden abgespalten, aus dem entsteht der Saturn. Daher der Name gerechtfertigt, den Saturn zu nennen, weil er die Heimstätte ist der Wesen, die auf der alten Saturnstufe im Grunde noch stehen oder diese Entwicklung noch nachzuvollziehen haben. Und daher heißt es alter Saturn von dem her.
Und ist der heutige Saturn warm?
Naja, das ist eine spannende Frage. Wir wissen, also äußerlich, astrophysikalisch wissen wir es nicht genau. Er ist jedenfalls in den äußeren Schichten eiskalt. Er besteht aber interessanterweise, also hauptsächlich aus der einfachsten Stofflichkeit, in der äußeren Hülle, nämlich aus Wasserstoff, wie unsere Sonne, die auch zum größten Teil aus Wasserstoff besteht. Wasserstoff ist sozusagen, wie soll ich sagen, die Urluft, könnte man sagen, also das Urluftelement, das Urgasförmige, das Erste, was aus der Wärmeverdichtung heraus entsteht. Die Frage ist, wie es im Kern des Jupiter ausschaut. Also astrophysikalisch können wir es noch nicht sagen.
Des Saturn.
Bin ich gesprungen schon weiter. Das Saturn. Wahrscheinlich hat er auch einen Wasserstoffkern, der vermutlich relativ heiß, aber zugleich immens dicht ist. Und das heißt, er hat immense Hitze, hat aber der Wasserstoff dort einen fast metallischen Charakter. Das ist interessant, weil bei Wasserstoff unter hohem Druck nimmt metallischen Charakter an. Daher steht er zum Beispiel im Periodensystem der Elemente bei den sogenannten Alkalimetallen drüber. Ist richtig. Nur unter normalem Druck erreicht er das erst bei minus 270 Grad oder so. Also knapp über dem absoluten Nullpunkt erreicht er diesen metallischen Zustand. Wenn allerdings großer Druck drauf ist, dann geht das auch bei höheren Temperaturen. Also das ist jetzt die Frage, das können wir bis jetzt nicht wirklich erforschen, sondern nur erspekulieren. Im Grunde, also naturwissenschaftlich gesehen. Geisteswissenschaftlich gesehen ist der Kern des Saturn, das Wesentliche, sicher die Saturnwärme, die im Kern ist. Also es ist sicher Wärme. Die Frage ist, was das in äußerer Temperatur bedeutet einfach. Aber es ist die Wärmequalität, ist das Entscheidende, und nicht die gasförmige Qualität des Wasserstoffs und schon gar nicht die metallische Qualität des Wasserstoffs. Das ist nicht das Eigentliche, um was es geht. Also aus geisteswissenschaftlicher Sicht ist das Wärmeelement. Das sicher im Kern dort ist das Wesentliche.
Ist das jetzt sehr weit hergeholt? Ich frage jetzt mal. Diese Wasserstoffbombe?
Ja.
die da eingesetzt wurde.
Ja.
Das muss ja eine gewaltige Wärmeexplosion
sein. Ist es, ja. Ist es, ja. Das sind Saturnkräfte im Wesentlichen. Also die Kernkräfte überhaupt, die freigesetzt werden, insbesondere die Fusionskräfte, auch bei der Kernspaltung, aber da noch weniger, aber bei der Kernfusion, das sind die Kräfte, letztlich wird da die Saturnwärme oder ein Teil der Saturnwärme freigesetzt, die heute überall, wie soll ich sagen, den Grundstoff der Materie eigentlich bildet. Also im Kern, bei allen Elementarteilchen, ist der Kern ist die Saturnwärme. Die steckt dahinter letztlich. Und umgekehrt, aus dem heraus ist am Anfang das erste Physische entstanden. Also das ist die Saturnwärme, die letztlich herauskommt als erstes. Und das wäre jetzt natürlich sehr interessant, wirklich darauf die Physik noch genauer anzuschauen, wie man dann die verschiedenen Entwicklungsstadien, diese kosmischen Entwicklungsstadien wiederfindet in der Materie zum Beispiel. Weil da findet man alle die Stufen wieder, also den alten Saturn sozusagen, das alte Sonnenprinzip, das alte Mondenprinzip und dann, was als Neues dazu kommt, die Kristallisationsfähigkeit, die erst mit unserer Erde kommt. Die gab es vorher noch nicht. Das heißt, und da sind wir jetzt bereits in Bereichen, die größere Gebilde gestalten. Also wenn man das jetzt so vergleicht, müsste man sagen, die Saturnwärme hängt zusammen mit den Elementarbausteinen im Grunde der Materie. Also was die Physiker als Elementarteilchen kennen, das ist im Wesentlichen eine Manifestation der Saturnwärme. Insofern sich jetzt das Ganze zu komplexeren Gebilden, zum Beispiel zu Atomen, zusammenbaut, kommt schon als nächstes die Sonnenstufe dazu, plus auch schon der Klangäther des alten Mondes. Also im Atomaufbau ist er ganz deutlich zu sehen, wobei man Atom sich jetzt nicht unbedingt in dem klassischen Modell vorstellen muss mit den Kugeln und die Kreisen, aber weil im Prinzip ist die Gestalt, der Aufbau des Atoms hängt zusammen mit den Klangätherkräften sehr wesentlich.
Und das ist gleich dem Zahlenäther, gell?
Das ist gleich dem Zahlenäther, genau. Und darum lasse ich das wunderbar mathematisch behandeln und in der Quantenphysik wird im Grunde die Materie reduziert auf diese Zahlen. Auf diese Zahlengesetzmäßigkeiten. Und da gibt es keine Materie mehr, die diesen Zahlengesetzmäßigkeiten gehorcht, sondern die Zahlengesetzmäßigkeiten selber erzeugen das, was uns als Materie erscheint. So sieht es die Physik zumindest. Weil da gibt es sozusagen nichts mehr. Da werden die Zahlen als wirkende Wesenheiten fast aufgefasst. Und also an das kommt man eigentlich heran.
Und Gestalter.
Ja, das sind die Gestalter, genau. Und das ist aber eben bereits diese dritte Ebene, die mit dem alten Mond zusammenhängt. Und alles, was jetzt übers Atom hinausgeht, was also komplexere Gestalten sind, was zum Beispiel in unseren Kristallgestalten oder so am deutlichsten auftritt, das ist ein reines Erdenprodukt. Das gab es zum Beispiel auf dem alten Mond noch nicht.
Und um die Frage, der Wasserstoff hat H2 oder
wie? Ja, Wasserstoff hat, also von Hydrogenium der Name, und so wie wir ihn normal kennen, ist er H2. Das ist eigentlich schon ein Wasserstoffmolekül. Das besteht aus zwei, das ist also schon eine Verbindung.
Also zwei Wasserstoffen.
Aus zwei Wasserstoffen, ja. Allerdings in der Sonne zum Beispiel, bei den Temperaturen, die in der Sonne herrschen, bricht es auseinander und dann haben wir wirklich nur Wasserstoffkerne eigentlich im Grunde. Weil auch die Hülle wird weggeschleudert im Grunde. Oder ist die Elektron, weil Atom besteht also aus einem Kern. Das ist die Manifestation, könnte man sagen, dieser Saturnwärme, die im Übrigen aber auch wieder einen dreigestaltigen Charakter hat. Das ist so interessant, wenn man sich dann die Kernphysik anschaut, weil der Atomkern, das Proton als einfachstes, vom Protos das erste, ist nach heutiger Ansicht besteht aus drei sogenannten Quarks. Und die drei Quarks, die hängen wieder zusammen mit den drei vorangegangenen Stufen. Also das ist die drei Zahl drinnen. Und die sind wirklich punktförmig zu denken, das heißt, sie sind kein Ding mehr. Sie sind einfach nur mehr mathematisch fassbare Gebilde, die aber wirken. Also von dort gehen Wirkungen aus einfach. Und die erste Wirkung, die erste Konstellation ist eben, dass sie den Wasserstoffkern, also dieses Proton, bauen. Und sie sind interessanterweise, also diese Quarks sind aber nicht isoliert zu fassen, man kann es nicht trennen. Was auch immer zeigt, von allen Anfängen, dass wir halt überhaupt von Atomen sprechen können, ist erstens einmal nur näherungsweise gültig, weil in Wahrheit der ganze Kosmos eine Einheit bildet. Und es fängt nicht an, dass alles bildet sich aus einzelnen Atomen, das ist falsch. Es ist umgekehrt, es ist die Einheit vorher da, die sich nach und nach in einzelne Gebilde gliedert. Bis die letzte Stufe erreicht, dass es sozusagen in einzelne Atome und die sogar in einzelne Elementarteilchen weitergliedern. Das heißt, das ist spät. Allgemein wird es immer so beschrieben, die Elementarteilchen wären das Erste gewesen. Aber das stimmt nicht so ganz zumindest. Die Gesetzmäßigkeit von mir aus ist da, aber nicht einzelne Teilchen. Sondern es ist ein Gesamtgebilde, das zusammenhängt. Und erst im Laufe der kosmischen Entwicklung, nämlich der Erdentwicklung jetzt im weitesten Sinn, ist es so, dass man einzelne Teile davon isolieren kann, einigermaßen. Das ist hundertprozentig nicht gezeigt, uns die Quantenphysik, weil die zeigt immer, dass es immer letztlich mit dem Ganzen zusammenhängt. Also ich kann keine einzelnen Objekte isolieren, daher kann ich auch nicht das Verhalten zum Beispiel eines einzelnen Teilchens, wobei das wirklich unter siebenfachen Anführungszeichen zu nehmen ist, weil es ist eigentlich nichts, es ist ein Punkt. Das Teilchen ist ein mathematischer Punkt, an dem etwas passiert. Nichts anderes. Das heißt, ich kann dort irgendeine Erscheinung feststellen oder messen. Aber da ist nicht irgendein Ding in Wahrheit, sondern ich kann nur ich messe irgendwas dort an dem Punkt. Und wenn sich das Teilchen bewegt, das habe ich glaube ich eh schon ein paar Mal erzählt, dann ist es eigentlich nicht so, dass sich das durch den Raum bewegt, sondern es erscheint einfach wieder, wenn ich es wo messe, erscheint es da wieder. Und wenn ich es wieder messe, erscheint es da wieder. Und quantenmechanisch gesehen ist es dazwischen in der raumzeitlichen Welt nicht vorhanden. Ich kann jetzt natürlich gedanklich die Linie verbinden und sage, es hat sich so bewegt. Aber streng genommen ist es, solange ich nicht eine Messung, das heißt sprich irgendeine Aktion erzwinge, solange ist es in der räumlichen Welt gar nicht anwesend. Also das heißt, es sind eigentlich geistige Taten, die, wenn sie stattfinden, eine räumliche Erscheinung erzwingen und hervorbringen erst. Aber die ist nicht einfach so von selber und nicht durchgängig vorhanden. Das heißt, das alles ist eigentlich in Wahrheit nicht durchgängig vorhanden. Nur passiert halt ununterbrochen sehr viel da und es sind sehr viele solche Punkte, sodass wir den Eindruck haben, es ist eine dauerhafte Erscheinung. In Wahrheit ist es etwas, was dauernd aufblitzt und wieder verschwindet. Aber das ist wie wenn ihr eine Taschenlampe nehmt und sehr, sehr schnell blitze, dann schaut es aus, als würde es kontinuierlich leuchten. Aber in Wahrheit sprühen da immer nur einzelne Wirkungen in die raumzeitliche Welt herein. Also es ist genau umgekehrt, wie es der Materialismus vorstellt. Das sagt die Physik jetzt. Das sage ich gar nicht aus geisteswissenschaftlicher Sicht primär, sondern aus physikalischer Sicht.
Das sagt die Physik.
Das sagt die Physik, sagt das.
Wann sagt die das?
Na, im Grunde seit spätestens der Mitte des 20. Jahrhunderts beginnend ab einem sehr interessanten Jahr, etwa beginnend ab 1925. Fängt es immer stärker an. Und ich meine, es gibt bei den Physikern, muss man dazu sagen, 95% interessieren sich nicht für den geistig-philosophischen Hintergrund. Die sagen, ich habe meine Formeln, mit denen kann ich rechnen und Punkt. Und denken nicht weiter darüber nach, welche Konsequenzen es hätte. Die wenigen, und das sind aber meistens die, die dann die großen Ideen auch gebracht haben, die sind fast alle durchgehend Platoniker, die sagen, also die Realität besteht in der Realität der Ideen, also des Geistigen. Und dieses Geistige bringt unter bestimmten Bedingungen auch sinnlich oder messtechnisch erfassbare Erscheinungen hervor. Aber die eigentliche Realität ist die geistige. Und die lässt sich eben auf einer bestimmten Ebene quantenmechanisch beschreiben. Und eben aber, weil diese Erscheinungen immer mit dem Ganzen auch zusammenhängen, kann ich nicht aus einer einzelnen Messung genau vorhersagen, was später geschehen wird. Ich müsste eigentlich immer das ganze Universum einbeziehen. Daher kann die Quantenmechanik nur statistische Aussagen machen. Sie kann sagen, es ist wahrscheinlicher, dass das jetzt da erscheinen wird, als dass es irgendwo da oben erscheint, aber ich kann es nicht genau vorher berechnen. Sondern letztlich ist alles mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit möglich. Ich kann nur Wahrscheinlichkeitsverteilung ausrechnen. Die stimmt da hundertprozentig. Wenn ich viele solche Ereignisse mache, dann sehe ich, die meisten laufen in der Richtung, da gibt es da und da und da ein paar Ausreißer. Und das folgt genau der Gleichung dann.
Und kann man sagen, dass das eigentlich dann eine Diagnose ist, die rückwärts gewendet ist? Weil wenn du es nicht voraus berechnen kannst, dann kannst du es ja nur durch Experiment im Nachhinein anschauen, oder?
Ich kann nur viele Experimente machen, schauen, was dort herausgekommen ist, und die kann ich dann vergleichen mit dem Ding, und dann sehe ich, es stimmt absolut die Häufigkeitsverteilung, wo was passiert, die stimmt mit der Gleichung überein, aber ich kann über das einzelne Ereignis im Grunde überhaupt nichts aussagen, was als nächstes daraus folgen wird.
Das finde ich ja doch interessant.
Sondern nur über eine Vielzahl kann ich sagen, die folgen dem Gesamtschema. Aber über das Einzelne, das hat die völlige Freiheit sozusagen.
Ja, der Kreis lässt sich nicht so leicht.
Genau. Und in dem Gesamtgesetz spiegelt sich nichts anderes wider als eben die Gesamtgesetzmäßigkeit, das heißt die Gesamtgeistigkeit des gesamten Kosmos, die steht dahinter. Die ist da und die entspricht halt jetzt dem Entwicklungsgrad, den diese geistige Welt erreicht hat, indem sie jetzt auf der vierten kosmischen Entwicklungsstufe steht.
Welche hierarchischen Wesen sind jetzt mit dem verbunden?
Hinter der Saturnwärme stehen letztlich die Drohne. Also das heißt, wenn wir natürlich sind die anderen plus Trinität auch beteiligt irgendwo dran, aber die eigentliche Initialzündung mit dem alten Saturn beginnt mit den Drohnen. Also mit denen beginnt überhaupt eine Weltentwicklung, die bis ins Physische geht, sagen wir mal so. Auch wenn es auf dem alten Saturn nur die physische Wärme ist. Bis daher, die würden überhaupt nicht bis zu einer physischen Erscheinung kommen. Das sind die ersten, die eine physische Erscheinung hervorbringen. Und die Geister der Weisheit erzeugen dann als nächstes das Licht einerseits, die Verdichtung zum Luftelement andererseits, die stecken dahinter.
Und wer erzeugt dann diese Gesetzmäßigkeit, von der du da vorher gesprochen hast? Mit den Punkten.
Mit den Punkten, ja. Naja, das ist sehr, sehr kompliziert. Ja. Weil erstens einmal natürlich hinter dem, wie wir es heute haben, stecken einmal die Drohne, die Geister der Weisheit, die Geister der Bewegung und die Geister der Form letztlich auch schon dahinter. Die auch schon. Also das heißt, in allem, was wir an heutigen physikalisch-chemischen Stoffen finden, stecken sehr wesentlich sogar. Das sind die, die uns als Erster ins Auge springen. Die hängen mit dem festen Erdelement zusammen und die materialistischen Vorstellungen hängen mit einer sehr einseitigen Hinschau nur auf dieses Element auch zusammen sogar, was die hervorgebracht haben. halt ohne wirklich das Geistige dahinter noch dazu zu denken, sondern nur die äußere Form festzuhalten. Weil dass wir sowas haben, was fest ist, eine bestimmte feste Form annimmt, das machen die Geister der Form letztlich. Also so gesehen ist der Materialismus ein einseitiger Blickpunkt auf das Ergebnis, was zum Schluss herausgekommen ist, da, bei dem Punkt, wo wir jetzt stehen. Und also diese Gesetzmäßigkeiten, die alle diese Wesenheiten hineingelegt haben, die finden wir mal drinnen. Und natürlich stecken die aber dahinter auch noch irgendwo, nämlich in dem Gesamtplan jetzt. Die hängen also alle eigentlich mit dem Gesamtplan des Kosmos zusammen. Also die stecken hinter dem, dass ich sage, ich kann nicht eins isoliert betrachten. Wenn ich eins mir versuche, isoliert vorzustellen, käme ich also bis daher irgendwo. Und die Gesamtwirkungen hängen mit denen zusammen bis zur Trinität letztlich hinauf.
Und das nennt man das Konzept, gell?
Ja, ja.
Kann man das sagen?
Ja, das kann man sagen, ja. Ja, genau. Genau. Also es ist im Einzelnen eine ziemlich komplizierte Geschichte, weil die natürlich alle jetzt auch ihre, wie soll ich sagen, dienstbaren Geister haben, also das heißt die untergeordneten Wesenheiten, die dann sehr wesentlich beteiligt sind, diese Tätigkeit auszuführen, also sie wirklich bis herunterzubringen. Also bei den Thronen, die Throne hängen sehr stark mit den Urengeln zusammen, mit den Achai. Die Achai sind aber, nämlich die heutigen Achai, sind auch wieder sehr stark verbunden, aber auch mit den Elohim. Das haben wir kennengelernt, das sind die Schöpfungstage, die Geister, die Yom oder Laila heißen. Das ist das letzte Mal im Tutor gestanden. Das sind auch diese Urengel, und die haben eine sehr starke Beziehung eben auch gerade zu dem Willenselement, das sich dann als Feuer nach außen widerspiegelt, das vom alten Saturn letztlich herkommt. Also mit dem immer wieder Geister des Urbeginns, also diese Urbeginne, die hängen immer mit dem Element sehr stark zusammen. Mit dem Feuerelement, mit dem Willenselement ganz besonders. Und da sind es dann die Erzengel. Die Erzengel haben es nicht mehr unmittelbar mit dieser Feuerwillenskraft zu tun, sondern sie bringen nur mehr ein Bild in gewisser Weise. Sie spiegeln es zurück als Bild. Und das ist das Licht dann nämlich im Übrigen. Das Licht ist sozusagen das Bild des Anfangs. Also das heißt, so eine Art Abbild des Saturngeschehens, das jetzt zurückgespiegelt wird, das von der Peripherie zurückgespiegelt wird, ist so hochinteressant, wie das jetzt die heutige Kosmologie beschreibt. Weil, nehmen wir es halt mit der Urknallgeschichte oder was. Und andererseits, wenn ich in den Weltraum hinausschaue, schaue ich in die Vergangenheit. Weil das Licht eigentlich Zeit braucht, durch den äußeren Raum, Lichtgeschwindigkeit, das heißt schon der nächste Stern, der ist ungefähr 4,2 Lichtjahre entfernt, das ist der Alpha Centauri, glaube ich, das braucht schon 4 Jahre, um zu uns zu kommen. Das heißt, ich sehe den Stern eigentlich nicht, wie er heute ist, sondern wie er vor 4 Jahren war. Wenn ich ins Zentrum der Milchstraße schaue ich schon gute 70.000 Jahre in die Vergangenheit. Und wenn ich noch weiter in andere Galaxien schaue, ist es noch viel weiter. Und irgendwann komme ich bis zum Anfang. Und den sehe ich aber lustigerweise an der Peripherie. Wenn man sich heute denkt, so wie es die Physik heute denkt, das Universum ist aus dem sogenannten Urknall entstanden, aus einem Punkt heraus, ist vielleicht gar nicht so schlecht, die Vorstellung, man muss nur, sie sehen natürlich nicht die geistigen Wesenheiten, die dahinter stecken. Aber es hat tatsächlich an einem Punkt begonnen, wo es beginnt, in die räumliche Erscheinung zu treten, also wo räumliche Erscheinungen beginnen. So, und das Paradoxe ist, ich schaue in die Vergangenheit, ich schaue so weit bis zu dem Zeitpunkt zurück, wo das begonnen hat. Das heißt, aus einem Punkt begonnen hat, aber wo sehe ich den Punkt? Überall. Wenn ich in den Kosmos hinausschaue. Überall. Überall. Weil je weiter ich hinausschaue, desto mehr schaue ich in die Vergangenheit, bis ich irgendwann dort bin, wo es begonnen hat. Aber das sehe ich überall, ist doch toll. Also das gerade zur Meditation und Punkt und Umkreis.
Ja.
Das ist. Und darum, die Naturwissenschaft ist trotz allem immer eine der gesündesten Wissenschaften heutzutage. Die hat beinahe den Materialismus durchgezogen, so lange, bis er sich selber aufgelöst hat. In der Physik hat er sich aufgelöst. Und die klare Aussage der Physik ist, Materie besteht nicht aus Materie.
Ja.
Ganz klar. Besteht es aus etwas Nicht-Materiellen. Etwas, was nur geistig fassbar ist, aber trotzdem real in der Welt wirken kann.
Und das ist nur zu erfassen durch das Denken, gell?
Genau. Und das ist nur zu erfassen durch das Denken. Daher geht die Physik heute, zumindest mit ihrem Hauptzweig, also zumindest mit dem Zweig, wo man neue Entdeckungen macht, die laufen übers Geistige in Wahrheit. Man entdeckt heute viel weniger durchs Experiment als durchs reine Denken. Und dann schaut man vielleicht sekundär, ob man im Experiment irgendwelche Spuren davon findet, die man niemals entdecken würde, wenn man es nicht vorher gedacht hätte. Und daher ist es aber eine totale Ergänzung des Goetheanistischen, das jetzt eigentlich ganz ginge in die Anschauung der Phänomene und von dort ins Geistige geht. Und die Physik geht interessanterweise über das reine Denken immer mehr hinein und irgendwo begegnet sich das dann. Weil wenn ich goetheanistisch schaue, versuche ich ja auch das Geistige letztlich zu erfassen, dass das hinter der Erscheinung steht, dass die Erscheinungen ordnet. Dann komme ich dort ins Geistige und die normale Physik sozusagen kommt über das reine Denken dorthin und dann stoßen es letztlich beide auf dasselbe oder würden beide auf dasselbe stoßen.
Das musste den Steiner unglaublich gefreut haben.
Ja, ja. Ich meine, das war zu seinen Lebzeiten so, hat das erst so ganz begonnen und da waren die Konsequenzen noch nicht wirklich abschätzbar. Also um 25 herum ist als erstes die Unschärfe-Relation herausgekommen von Heisenberg, und die eben gesagt hat, ich kann das nicht vorher berechnen, exakt sein, kann nur Wahrscheinlichkeitsaussagen, und zwar grundsätzlich nur. Es liegt nicht daran, dass wir es halt nicht so gut messen können und daher nicht so gut ausrechnen können, sondern es ist grundsätzlich nicht möglich. Es liegt in der Natur drinnen, dass ich es eben nicht sicher vorhersagen kann, sondern nur Wahrscheinlichkeitsaussagen machen kann. Es hat aber dann noch lange gedauert, bis man mehr Hinweise gekriegt hat, woran das eigentlich liegt, was die Ursache ist. Die Formeln haben das zwar irgendwo gezeigt, dass es geht nicht, aber man hat es halt zur Kenntnis genommen. Das ist nämlich auch interessant, weil das Erdenken ist, das eigentlich weniger spekulativ ist, als im Grunde schon hinführt zu einer geistigen Wahrnehmung, zu einer geistigen Gesetzmäßigkeit, die ich erlebe. Das, sicher stellt man auf dem Weg dorthin irgendwie Hypothesen auf, aber letztlich kommt man Formeln entgegen, die ich entdecke. Mhm. Aber rein geistig entdecke. Nämlich entdecke aus dem, wie das halt alles zusammenstimmt. Und erst dann in den 50er, 60er Jahren oder so hat man entdeckt, dass eben alle diese Erscheinungen notwendigerweise zusammenhängen müssen, in einer gewissen Weise. Also das heißt, dass der ganze Kosmos als Einheit zu betrachten ist, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Und der nächste Schritt ist die Erkenntnis, dass also aber im Zuge der Entwicklung es mehr und mehr zu zerfallen beginnt, sodass ich dann jetzt so weit bin, dass ich dann einzelne Erscheinungen näherungsweise für sich betrachten kann. Aber das ist ja eigentlich eine Späterscheinung.
Und das nennt man Wahrnehmen, gell? Oder ist das auch noch Denken?
Nein, da geht es in den Bereich des Wahrnehmens, weil letztlich in den Bereich dessen, was ich messen kann, das liegt zumindest auf demselben Feld wie die Wahrnehmung irgendwo. Das ist halt, das Messinstrument ist dann in gewisser Weise eine Verlängerung unserer Sinnesorgane. Also das Aber die Physik ist eindeutig, also auf dem Wege, zumindest mit ihrem großen Hauptzweig, der die Entwicklung vorantreibt, eine Geisteswissenschaft zu werden. Das ist ganz, ganz deutlich. Ich meine, das wird von manchen auch sehr beklagt, die dann sagen, also eigentlich ist das spekulative Metaphysik, was die Physik macht. Nur es ist eigentlich gar nicht so sehr spekulativ, das ist nur das Hilfsmittel, halt einfach natürlich mal im Denken einmal probieren und vieles durchdenken und irgendwann macht es halt dann Schnipp und dann ist die geistige Wahrnehmung nämlich da. Das ist auch sehr interessant, wenn man bei vielen dieser Entdecker, ich nenne sie jetzt bewusst Entdecker auf dem geistigen Felde, wenn sie dann schildern, wie sie dann irgendwann einmal eine Ahnung kriegen, wie die Formel ausschauen wird. Bevor man die nämlich nicht hat, findet man nicht hin. Weil man kann herumrechnen, kreuz und quer und hin und her und kann alle mathematischen Gesetzmäßigkeiten kennen und ich komme aber trotzdem nicht weiter, dass es auch wirklich einen kompakten mathematischen Ausdruck bringt, das Ganze. Dass ich es in eine Einheit irgendwo fassen kann, es denken kann. Und das geht eigentlich nur, wenn ich vorher die Formel, ich möchte sagen, fast sehe oder spüre. Wo dann leitet mich die hin, dass ich es auch ableiten kann in logischen Schritten, aber eigentlich sieht man sie vorher in einer gewissen Weise.
Wie ein Wegweiser.
Wie ein Wegweiser, ja, genau. Das ist so wie ein Sternl, der auftaucht und dem folge ich. Und dann, ich muss halt zwar alle Schritte gehen, bis ich dort bin, aber der führt mich. Hätte ich ihn nicht, würde ich ewig in der Landschaft herumlaufen, im Kreis laufen vielleicht. Und so geht es auch vielen. Also die Physik ist also sicher nicht die Wissenschaft, die der geistigen Erkenntnis im Weg steht. Die am allerwenigsten. Und wie hat es der Hans-Peter Dürer gesagt, der jetzt vor ein paar Jahren verstorben ist, so schnodderig. Also in Wirklichkeit gibt es nur Geist. Und der Geist verkalkt und das erscheint uns als Materie. Da sind wir gerne in so Bilder gekleidet. Aber das waren alle, glaube ich, der Schrödinger, Erwin Schrödinger, Österreicher, der Heisenberg, Werner Heisenberg, das waren die großen Pioniere der Quantenmechanik, so ebenso um in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts ungefähr, 20er, 30er Jahre bis darüber hinaus.
Wie ist es mit den Informatikern? Die sind auch nahe dem Feld, oder?
Sie sind nahe dem Feld. Ich meine, das Problem bei den Informatikern ist, die Informatik erzwingt ein sehr abstraktes Denken. Und da ist das Problem oft, dass sie nicht bis zur Gedankenwahrnehmung kommen. Weil, wie soll ich sagen, eine Programmieraufgabe oder so ist viel enger beschränkt. Da geht's mehr um die Tätigkeit der Verstandesseele. Und bei dem, was die Physiker machen, was eigentlich herumtasten in einem unbekannten Bereich und nicht einfach was nach fertigen Regeln im Grunde konstruieren, die kommen eher mit der Bewusstseinsseele jetzt, dass sie sich aufs Geistige im Denken zumindest richten können. Wobei natürlich die großen Pioniere der Informatik waren sicher auch in dem Bereich irgendwo. Und es beginnt sich ja auch irgendwo zusammenzuschließen, weil im Grunde ist es heute zwar noch nicht Standardlehre, aber es ist abzusehen, dass die Physik aus den genannten Gründen eigentlich dorthin geht, wenn sie es abstrakt formuliert, also man sagt sogar so gut Materie, ne? Das ist aber eine nette Grundlage. Wissen wir, dann kam die Geschichte mit dem Einstein, mit der Relativitätstheorie, der gesagt hat, Masse und Energie ist äquivalent. Aha, also eigentlich ist es Energie. Wobei Energie ist so ein Wischiwaschi-Wort im Grunde. Das müsste man jetzt konkret sagen. Konkret ist es eigentlich die Saturnwärme. Und von dem dann abgeleitete Erscheinungen, also man müsste es konkretisieren. weil ich oft so im esoterischen Bereich Energie, aber ein bisschen konkreter könnte es schon sein. Und das ist aber auch nicht der letzte Punkt, heute tendiert man dazu, eben weil es ja gar nicht räumliche Erscheinung primär ist, sondern das ist eigentlich erst eine Folge, und Energie wäre auch also etwas, was im Raum erscheint, dahinter steckt Information. Also das heißt gestaltete Kraft eigentlich.
Und das wörtlich übersetzt aus dem Lateinischen heißt er hineinformen.
Genau, informare, hineinformen. Das hängt natürlich mit denen einmal zusammen. Das heißt, der Informationsbegriff, wenn man ihn weiterdenkt, erfasst also jetzt vor allem die Schicht einmal primär, die geistige Schicht jetzt, die durch die geisterte Form hineingelegt ist. Und das heißt, die Information ist das Realere als die Energie, und die Energie ist das Realere als die Materie. Das ist für uns jetzt so schwer vorstellbar, weil für uns jetzt ist halt doch der Tisch realer als die Wärme, die aus dem Ofen kommt. Die ist nicht so gut greifbar. Und Information, sagt man einmal, na gut, der Bauch, ich weiß nicht, irgendeine Festplatte oder wo was gespeichert ist oder so. Aber nein, die Physik ist auf dem Weg, es gerade umzudrehen. Die Information ist eigentlich realer als die Festplatte. Letztlich, in ihrem Kern genommen. Und was wir speichern halt auch, das ist nur eine Oberflächenschicht. Aber im Kern besteht also die Materie sozusagen aus Information. Und die kann erscheinen auf erster Stufe als Energie. Das heißt, wenn eine Informationsänderung passiert, das heißt, sich die Konstellation im Geistigen ändert, kann das unter bestimmten Bedingungen äußerlich als Energie erscheinen. Und wenn sich das Ganze dann noch räumlich an einem Punkt konzentriert und nur von dort die Wirkung ausgeht, dann erscheint es halt als materielles Teilchen oder irgendwas. Bei Energie hieße noch, dass das in einem weiteren Bereich sich auswirkt. Das heißt, man hätte eigentlich im Grunde zu denken ein geistiges Gebilde im Hintergrund, das, wenn es sich verändert, als Energie, das heißt als Wärme, vielleicht dann als Licht und so weiter zur Erscheinung kommt, und wenn es sich noch weiter verdichtet, dann entsteht die äußere Materie. Also das Stoffliche, das sich im Raum konzentriert an einem Punkt zunächst einmal. Oder dann in einem engeren räumlichen Bezirk. Das ist, also da ist ein totales Umdenken längst in der Physik vorhanden, hat sie aber natürlich bis an die Öffentlichkeiten noch nicht so total in seinen Konsequenzen durchgeschlagen, obwohl das Dinge sind, die teilweise mehr als 100 Jahre schon fast, naja, nicht ganz, aber doch zumindest 70, 80 Jahre. Ja, letztlich der erste Anstoß zu dem Umbruch in der Physik war interessanterweise 1900.
Pauli.
Ja, aber zuerst der Max Planck mit der Entdeckung, der hat die Quantentheorie im Grunde begründet. Also der hat sie begründet, um nämlich mit dem Zusammenhang interessanterweise zwischen Licht und Wärme. Nämlich es ging um die Lichtstrahlung, die von einem glühenden Körper ausgesendet wird. Denn wenn ein Körper wärmer und wärmer und wärmer wird, fängt er irgendwann zu glühen an. Das heißt, er sendet Licht aus. Und je stärker die Temperatur steigt, desto mehr Licht, und es verändert sich auch die Farbe des Lichtes. Weil also es vom dunkelrot glühenden geht's immer mehr ins Gelbliche, bis es schließlich ganz weiß, fast bläulich sogar wird. In der Regel hält es kaum ein Stoff aus, bis es so ganz bläulich wird. Aber bei Gasen geht es oder so. Es gibt also zum Beispiel Sterne, die ganz stark blau leuchten. Die haben Temperaturen, die sehr hoch sind. Also die deutlich höher sind, die Oberflächentemperaturen, als dann bei unserer Sonne. Dann verschiebt sich sogar in den Blau... Bitte?
Ich habe noch nie einen blauen Stern gesehen. Wieso sieht man den?
Naja, am Himmel, die Farben, die man mit freiem Auge sieht, die sind sehr stark verfälscht, erstens einmal durch die Erdatmosphäre. Und also das sind doch sekundäre Phänomene, aber man kann, also namentlich einen großen Fortschritt in dem Sinn hat das wirklich gebracht mit den Weltraumteleskopen, weil man da außerhalb der Erdatmosphäre beobachten kann und dann natürlich also wesentlich genauere Bilder bekommt und da kann man also genau die Spektralverteilung, also die Verteilung der Farben messen und es gibt also gewaltige sogenannte blaue Riesen zum Beispiel, also das sind riesenhafte Sterne, die sind, weiß ich nicht, gibt es Sterne, die erreichen bis zu unserer Jupiterbahn oder was, also das sind Riesengebilde und da gibt es welche, die sind aber so heiß an der Oberfläche, dass also das Licht ins Bläuliche geht schon. Das, weil unsere Sonne hat eine Oberflächentemperatur von ungefähr 5.500 Grad. Im Inneren ist es viel heißer, aber an der Oberfläche ist es 5.500 Grad. Das ist die nämlich, die für die Farbe zuständig ist. Daher heißt es auch die Chromosphäre. Und die haben halt eine Oberflächentemperatur von teilweise bis zu 40.000 Grad. Das ist gewaltig. Die können wir auf Erden praktisch nicht herstellen, solche Bedingungen. Oder höchstens nur ganz kurzzeitig extrem, also wenn man irgendein Gas ganz stark aufheizt, kann man das zusammenbringen kurzzeitig im Labor. Dann kann man auch messen, dass das eine ähnliche Lichtverteilung hat. Bis zum Jahre 1900 war das zwar schon bekannt, dass es diese Verteilung gibt. Ich meine, klar, das hat jeder schon gewusst, dass von Rotglühen zumindest gelb, orange, also orange, gelb, weißglühend irgendwo wird. Also, dass es da eine gewisse Farbverteilung abhängig von der Temperatur gibt. Aber das Interessante war, man konnte es nicht berechnen. Man wollte einfach eine Formel finden. Wie kann ich das beschreiben? Wie stark ist der Rotanteil, der Gelbanteil? Und so weiter. Und man hat keine einheitliche Formel gefunden. Und der Max Planck war der Erste, dem das gelungen ist, mit der Annahme, eben, dass das Licht im Grunde nicht etwas ist, was kontinuierlich da ist, sondern im Grunde etwas, was
pulsiert,
was so in Erscheinung tritt und wieder verschwindet. Und einen gewissen Rhythmus in dem Pulsieren drinnen hat. Das heißt, ich kann das eigentlich nur wie eine Art schwingendes, tönendes Gebilde berechnen, das Ganze. Und das war der erste Anstoß für die Quantentheorie, weil die tut nichts anderes, als sozusagen Schwingungsgleichungen aufzustellen. Nur die Schwingungsgleichung spielt sich eigentlich im geistigen Bereich ab und ich kann dann nur ausrechnen, wann dann einmal in der äußeren Erscheinung was aufblitzt oder wieder verschwindet. Und ich kann den Rhythmus ausrechnen, mit dem das auftaucht und verschwindet, im Grunde. Also da hat er den ersten Anstoß gegeben. Und zunächst, das war irgendwie so eine Intuition, eine reine gebastelte Lösung fast. Dass er gesagt hat, gut, also wie komme ich hin? Weil die ganzen Gleichungen haben alle nicht funktioniert und die haben alle sind zu Resultaten gekommen, die völlig also widersprochen haben dem, was man tatsächlich beobachtet. Also die haben alle die Gleichungen herausgebracht, dass überhaupt, wenn man es weiter aufheizt, müsste es die sogenannte Ultraviolettkatastrophe geben. Das heißt, es müsste dann irgendwann plötzlich im ultravioletten Bereich immer mehr aufleuchten, bis das Ganze zerreißt, das ganze Gebilde von selber. Das waren die einzigen Formeln, die man zusammengebracht hat. Und er hat gesagt, irgendwie muss ich das begrenzen, das geht nicht. Ich muss das aufhalten. Und er hat gesagt, gut, dann wie begrenze ich das? Ich muss sozusagen eine gewisse Energieportion muss erst da sein, damit überhaupt sowas aufleuchten kann. Und die wird immer teurer sozusagen, je mehr es in die Blau- und Ultraviolettbereiche geht. Also sozusagen diese höheren Strahlungsgebiete, also vom Jenseits des Violetten sogar, die kosten sozusagen viel mehr Energie, und damit da überhaupt eine Erscheinung passieren kann. Und das hat er in seine Gleichung eingebaut, und dann hat es plötzlich funktioniert, ganz, ganz von selber.
Was heißt teurer?
Naja, teurer heißt es, es braucht eine bestimmte Energiemenge
mehr,
damit überhaupt räumlich eine Erscheinung stattfinden kann. Und die ist sozusagen im Bereich des roten Lichtes, brauche ich weniger Energie, damit überhaupt was passiert, damit überhaupt das in Erscheinung tritt. Im blauen Bereich ist es schon, brauche ich viel mehr Energie, damit überhaupt was passiert. Und jenseits des Blauen, das heißt im Ultraviolett und was dahinter liegt, was ich also wir nicht mehr als Farben sehen, aber was auch strahlungsartigen Charakter hat, dort brauche ich noch mehr Energie, damit überhaupt was in Erscheinung treten kann. Und damit hat er sozusagen begrenzt, dass das plötzlich ins Unendliche anwächst. Weil die ganzen Formeln haben alle dazu geführt, dass jenseits des Violetten wächst es so an, und das müsste eigentlich eine Strahlungskatastrophe passieren. Das heißt eigentlich, wenn ich irgendwas erhitze, müsste es von selber dann immer stärker, immer stärker, immer stärker leuchten, immer mehr Energie aussenden. Und das, bis dahin haben die Physiker nichts anderes zustande gebracht. Ich meine, das ist eine komplizierte Geschichte, aber er hat das,
auch sein Denken eingesetzt.
Er hat sein Denken eingesetzt, und das war ein genialer Einfall. Also er hat das nicht einmal abgeleitet. Er hat gesagt, gut, dann begrenze ich das. Jetzt probieren wir es einmal, ob es damit funktioniert. Und damit hat es funktioniert. Er hat einfach dann die Formel einfach aufgestellt. Und erst im Nachhinein hat man es mit den geschaut, wie das mit den anderen physikalischen Gesetzmäßigkeiten zusammenpasst. Und dann hat sie nachher herausgestellt, ja, es passt nicht gut zusammen.
Und welche Kräfte begrenzen das? Wissen das Maß der Begrenzung oder?
Naja, der Punkt ist, ich komme in den Bereich des Klangäthers im Grunde herein. Und der Klangäther ist der die Dinge begrenzt. In dem Fall, dass bis überhaupt die Erscheinung herauskommt. Und der bringt da den Rhythmus hinein. Der bringt den Rhythmus hinein, also das heißt einerseits, wie das Ganze zeitlich verläuft, aber der regelt auch die Intensität, die herauskommt. Oder die notwendig ist, damit überhaupt physisch was erscheinen kann. Aber das ist letztlich der Klanggeber, der dahinter steckt. Das heißt, diese, wenn man will, quantenphysikalischen Gesetzmäßigkeiten sind eine Frucht in Wahrheit des alten Mondes. Weil dort ist erstmals der Klangäther entstanden. Und damit sind erst die Naturgesetze entstanden, die wir heute bei der Erdentwicklung von Anfang an mitbekommen haben. Was nicht heißt, dass sie sich nicht auch weiterentwickeln, aber zunächst einmal am Anfang der Erdentwicklung kommen wir raus mit den klangätherischen, mathematischen Gesetzmäßigkeiten des Klangäthers. Das sind im Wesentlichen die Naturgesetze. Also, wenn man die Frage stellt, was ist ein Naturgesetz? Frage, die hat der Schrödinger gestellt hat, gibt es einen interessanten Artikel von ihm aus den 20er Jahren oder 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts, wo er das so genannt hat. Wenn man es jetzt ganz auf den Punkt bringt, Naturgesetze sind die Gesetzmäßigkeiten des Klangäthers, die auf dem alten Mond entstanden sind und die dadurch am Ende seiner Entwicklung zum Planeten oder zum Kosmos der Weisheit gemacht haben. Wo es also eine, wie soll ich sagen, mathematisch geordnete Natur plötzlich gab. Plötzlich ist übertrieben, also als Frucht dieser Entwicklung gab. Vorher, die alte Sonne zum Beispiel wäre nicht nach mathematischen Gesetzmäßigkeiten zu fassen gewesen. Da hätte man sich das ganze Rechnerei sparen können. Also das heißt, die Mathematik ist nicht auf die alte Sonne anwendbar, nur weniger auf den alten Saturn. Das ist eigentlich erst anwendbar teilweise auf den alten Mond, weil sich dort bereits begonnen hat zu entwickeln, aber so richtig passt es jetzt für unsere Erdentwicklung. Das heißt, so gesehen sind die Physiker wieder ganz up to date, das sagen, auf das stürzen wir uns. Wir schauen es uns mathematisch an. Das ist daher was durchaus Gerechtfertigtes.
Und die Verbindung von, oder die Gleichsetzung
ja.
von Klangäther und Flüssigkeitsäther oder Zahlenäther,
ja.
der taucht ja in der Musik auf.
Ja, genau, ganz deutlich.
Also, ganz, Musik ist Klang, ja.
Ganz deutlich, ganz deutlich. Und das findet man überall jetzt, das findet man bis sozusagen in den Bau des Atoms hinein. Als Realität steht da der Klangäther als ordnende Kraft dahinter, der regelt, dass in diesem kleinen räumlichen Bereich, den wir Atom nennen, bestimmte Erscheinungen nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten auftreten können. Das heißt, wenn ich messe, messe ich eine Erscheinung, die ich Elektron nenne, irgendwo in dem Bereich und nenne das halt dann die Elektronenmühle. Und hoffentlich, wenn ich so ein Atom habe, dann habe ich 100.000 Messungen mache und das nenne ich dann Elektron. Aber im Grunde messe ich es immer irgendwo anders. Aber es ist nicht ein Kugel, das jetzt irgend so ein Ding hat. Es ist eigentlich wie eine Wolke, ist es in einem Bereich, in dem Erscheinungen gehäuft auftreten. Und die sind bestimmt durch die Gesetzmäßigkeiten des Klangäthers. Und das ist das, was ich in der Quantenmechanik berechnen konnte. Und das. Nur treten da eben die Zahlen oder die Zahlengesetzmäßigkeiten in Form wirkender Kräfte auf. Das heißt, wenn es also in den Raum hineintritt, ist es zugleich eine Erscheinung, die eine Kraftwirkung hat. So wie Steiner sagt, Kraft ist die einseitige räumliche Erscheinung des Geistes. Also in dem Moment, wo der Punkt erscheint, gehen von ihm Kräfte aus. Und das Das wird dann irgendwo daneben auch so ein Punkt dann ist, dass diese Wolke und springt ein zweites Atom, dann spürt es die Wirkungen von dem. Also in dem Moment, wo da ein Punkt dann erscheint, hat das Wirkungen in die räumliche Umgebung und umgekehrt. Daher können die miteinander interagieren oder sogar sowas bilden, dann letztlich wie Wasserstoffmoleküle, die zwei dann nicht wie sich zusammenwerfen auf ein Paket. Und sagen, wir gehen als Paar durch die Welt.
Selbst die Atome, gell?
Ja.
Gehen als Paar. Und Wolfgang, ich habe noch ein bisschen Schwierigkeit mit dem Begriff Messen in dem Zusammenhang.
Ja.
Kannst du mir da helfen?
Ja, das ist natürlich wahnsinnig schwierig, wie man überhaupt auf die Atomstruktur gekommen ist, dass man eine Vorstellung hat. Nicht? Weil heute haben wir die Vorstellung, es gibt den Kern, und das, also der Kern, das wäre dieses Proton, von dem wir schon gesprochen haben, also wo eigentlich die Saturnwärme gefangen ist. Und rundherum sind die Elektronen, die sind negativ elektrisch geladen, der Kern ist positiv geladen. Aber das Bild mit Kern und Hülle war nicht selbstverständlich für die Physik. Jetzt, wie ist man zu dem Bild gekommen? Weil man hat zuerst einmal Hypothesen aufgestellt. Weil das allererste noch so im 18., Beginn 19. Jahrhundert, muss ich gedacht, Atome, na, das sind wirklich solche Kugeln. Kompakte Kugeln, Punkt, aus. Und die stoßen halt aneinander aus irgendeinem Grund, bicken es manchmal gern zusammen. Hat man aber nicht genau gewusst, warum. Ja, vielleicht irgendwelche elektrische Reibungskräfte oder irgend sowas. Gut, dann ist man drauf gekommen mit der Zeit, da gibt es noch was anderes, namentlich wenn ich Gase in Glasröhren, also wo ich die Luft fast ganz herausgepumpt habe und da jetzt hohe Spannung anlege, gibt es ganz merkwürdige Erscheinungen. Weil, wenn ich das in der Luft tue, was passiert? Na, Funke schlägt über normal, wenn ich Hochspannung anlege. Das war zwar zwischen zwei Hochspannungspolen. Wenn ich die Luft zwischen den zwei Polen herausnehme, sprich das Ganze in einer Glasröhre, einschmelze die beiden Elektroden, die beiden Pole und die Luft herauspumpe, dann merke ich, wie die Blitzerscheinung immer weniger wird. Zum Schluss sehe ich gar nichts mehr, aber an dem einen Ende, nämlich am positiven Ende, fängt das Glas grünlich zu leuchten an. Was ist das? Na, dann schaut man, was kann ich damit tun? wenn man Magneten in der Nähe hat, das man meistens im Labor hat, das ist immer, wenn ich Elektrizität habe, ist Magnetismus nicht weit. Also schaue ich, was tut es, wenn ich mit dem Magnet hingehe. Ah, der Lichtfleck wandert. Der Lichtfleck wandert, der reagiert auf Magnetismus. Das heißt, es muss irgendwas mit Magnetismus bzw. Strom zu tun haben, weil Strom und Magnetismus wirken aufeinander. Jeder Stromkreis erzeugt ein Magnetfeld und jeder bewegte Magnet erzeugt in einer Drahtspule Strom. Das auf dem beruht unsere Elektrizitätserzeugung in einem Generator zum Beispiel. Also Elektrizität und Magnetismus sind eng verbunden. Also, Schlussfolgerung, aus dem Drahtstück, das unter der hohen Spannung steht, muss da irgendeine Strahlung ausgehen, die dort das Glas zum Leuchten bringt, und diese Strahlung reagiert auf den Magneten. Das heißt, sie muss irgendwas Elektrisches auch haben. Also nach der Art, wie das reagiert, hat man gesagt, eigentlich geht da eine Art unsichtbarer elektrischer Strom aus. Und das sind die Elektronen. So ist man drauf gekommen, es gibt also sowas, was man Elektronen nennt. Pure Elektrizität im Grunde. Mhm. Natürlich hat man sich gleich wieder materialistisch gedacht, aha, das sind so kleine Kugeln. Sind es natürlich nicht, aber es ist einfach eine Strahlung, also eine Wirkung geht auf jeden Fall aus. Und woher soll die kommen? Naja, eigentlich kann es nur aus dem Draht irgendwo kommen. Also hat man sich gedacht, folglich die Atome müssen also Elektronen enthalten. Und wenn sie die Elektronen enthalten, die elektrisch negativ geladen sind, muss irgendwas die Ladung ausgleichen, weil Atome bzw. Materie ist normal nicht elektrisch geladen. Also wenn da was Negatives drin ist, muss auch was Positives geladen sein, und zwar also drinnen sein, und was die Ladung genau ausgleicht. Und so ist das Bild entstanden, man hat Elektronen, also E- und es müssen gleich viele Protonen drinnen sein, das hat man halt dann Proton genannt. Und die Frage war nur, wie verteilt sich das? Keine Ahnung. Reine Hypothese nur aus dem heraus, dass ich diese Erscheinungen in diesen Glasröhren da gehabt habe bei der Hochspannung. Gab es lustige Modelle, also irgendeiner hat gesagt, na gut, also da habe ich eine positive Masse und die ist sehr groß, die entspricht also dem Volumen des Atoms, und drinnen sind die Elektronen, die man sich halt auch als Kügelchen gedacht hat, so wie Rosinen in einem Kuchen drinnen. Daher nennt man es in der deutschen Übersetzung auch das Rosinenkuchenmodell.
Ach so?
Ja, ja. Im Englischen heißt es Plum Pudding. Also, wurscht. Aber wie überprüfe ich das? Mhm. Wie überprüfe ich das? Jetzt ist als nächstes herausgekommen, noch dazu, ziemlich um diese Zeit herum, die Erscheinung der Radioaktivität, die man entdeckt hat zu der Zeit. Mhm. Radioaktivität ist auch strahlungsartig. Da ist man drauf gekommen, da gibt es drei verschiedene Strahlungsarten, die kann, weil das durch ein Magnet auch separieren kann, davon sind zwei offensichtlich elektrisch geladen, das eine negativ, das andere positiv, allerdings doppelt positiv, interessant. Und dann gibt es noch sowas, was ähnlich ist der Röntgenstrahlung, die auch zu der Zeit entdeckt wurde. Also was eine sehr gefährliche, sehr energiereiche Strahlung ist. Also so wie Höhenstrahlung, das ist nur jenseits des Ultravioletten irgendwo, die ist ziemlich heftig. Naja, was haben wir sich gedacht? Ich nehme diese Strahlung her und schau, was tut die Materie, wenn ich sie bestrahle damit. Vor allem, was passiert, wenn ich eine sehr dünne Metallfolie, wenn Metalle lassen sich ganz dünn auswalzen, einmal bestrahle. Dann müsste ich vielleicht doch feststellen, wenn ich zum Beispiel positive Strahlung nehme, wie die da durchgehen kann, wie die behindert wird, wie die abgelenkt wird und so weiter. Und das hat man tatsächlich gemacht im Jahre so gegen 1911, also 1911 war dann schon das Ergebnis davon, also ganz zu Steiners Zeiten.
Seelenkalender.
Das, genau, genau. Das Überraschende war mal praktisch die meiste Strahlung, gut 99%, ging völlig ungehindert durch. Also man hat einfach eine Goldfolie beschossen, weil die Goldfolie, die lässt sich ganz dünn auswalzen. Die lässt sich auswalzen auf ungefähr 1000 Atomschichten dünne. Also wie man sich gedacht, man hat eben schon gewisse Größenvorstellungen von den Atomen gehabt zu dem Zeitpunkt. Ist jetzt zu kompliziert, wenn man zu denen gekommen ist. Die ersten Versuche waren ganz einfach, wie man Vorstellung kriegt, und die ist überraschend genau. Man nehme ein Weihrauchkörnchen.
Ein was?
Ein Weihrauchkörnchen. Oh. Und räuche eine Kirche aus. Und schaue, mit wie wenig komme ich aus, dass es am anderen Ende der Kirche noch rieche. Weil dann kann ich nämlich schauen, wenn ich annehme, dass ich das Körnchen als Dampf jetzt verteilt über den ganzen Raum, dann verteilt sich das sozusagen letztlich in einzelne Atome oder Moleküle, war die Vorstellung. Das heißt, wenn ich das riechen kann noch und tatsächlich der Geruchssinn reagiert unter Umständen auf ein einzelnes Molekül bereits, also der Geruchssinn ist sehr empfindlich, dann kriege ich eine Abschätzung ungefähr, wie groß ein Teilchen sein kann. Es stimmt nicht ganz, es ist einmal ein Faktor 10, vielleicht stimmt es nicht, aber das ist verhältnismäßig genau schon gewesen. Das hat man schon so, glaube ich, 17. Jahrhundert herum, so 17. bis 18. Jahrhundert, so erste Abschätzungen gemacht. Also man hat eine gewisse Vorstellung gehabt, dass die jedenfalls sehr klein sind und dass ich jedenfalls eine Goldfolie so auswalzen kann, dass sie zumindest so dünn wird, dass sie nur mehr 1000 Atomschichten umfasst. Das ist also wirklich verdammt dünn. Das ist so, also, dass man durch die Goldfolie wirklich schon durchschauen kann. Also das Licht scheint schon durch und das erscheint dann ganz grünlich. Mhm. Ja, jetzt hat man diese Strahlung genommen und hat sich gedacht, gut, Goldfolie, also da müssen aber eigentlich trotzdem die Atome sehr dicht gepackt sein, ist ja Feststoff. Und eigentlich müsste die Strahlung die meiste zurückreflektiert werden, weil das Logischste. Wenn die Atome ziemlich kompakt sind, müsste es zurückgeworfen werden. Nein, überraschenderweise nicht. Praktisch alles geht durch. Das heißt, das Atom besteht einmal aus hauptsächlich Leerraum. Weil durch den leeren Raum ist klar, dass sie durchgeht. Also Atome sind einmal die gähnende Leere. Und nur einige wenige Strahlungsblitze, also dazu muss ich vielleicht noch sagen, dass diese radioaktive Strahlung so passiert, quantenmechanische Gesetzmäßigkeit, dass sie in Blitzen erfolgt, nicht einfach kontinuierlich, sondern wenn ich nur genügend kleine Menge nehme, sehe ich das auch, dass wirklich einzelne Blitze, wenn ich viel nehme, dann sind die Blitze so häufig aufeinander folgend, dass es aussieht, als wäre es kontinuierlich, aber wenn ich wenig nehme, habe ich wirklich einzelne Blitze. Und die Messung bestand darin, dass ich messe, wie viele Blitze habe ich an der Stelle genau vis-à-vis, und so habe ich den ganzen Umkreis gemessen. Also das sind die Assistenten, natürlich nicht der Professor selber, ist egal, die Assistenten sind unten im Keller in der Universität von Manchester gesessen, eiskalt unten natürlich, und die sind wochenlang unten im Dunkeln gesessen und haben Punkte erzählt. Weil man kann diese Strahlungsblitze sichtbar machen mit bestimmten Materialien, aus denen kann man einen sogenannten Leuchtschirm bauen. Das leuchtet auf, wenn die Strahlung auftrifft. So, die haben also nichts anderes gemacht als Punkte gezählt. Fotografieren konnte man das zu der Zeit noch gar nicht, also, sondern das wirklich, und zwar durch eine Art Lupe haben sie das beobachtet, weil das sind ganz feine Blitze. Und wochenlang haben sie das ausgewertet, rundherum, schauen, wie viele Blitze tauchen da auf. Also die meisten da hinten, überraschenderweise aber auch einige genau vis-à-vis. Das, was man eigentlich zuerst erwartet hat, dass fast alles zurückgeworfen wird, war aber jetzt nur ganz wenig. Und daraus hat man geschlossen, das, was wirklich kompakt ist im Atom und was diese Strahlung zurückwirft, muss auf einen ganz winzigen Bereich beschränkt sein. Und das hat man dann den Atomkern genannt. Und die Hülle ist praktisch völlig durchlässig. Und in der Hülle sind eben die Elektronen, man wusste auch, weil man eine positiv geladene radioaktive Strahlung verwendet hat, die wird zurückgestoßen von den positiven Teilen, dass der Kern positiv geladen ist. Also muss das Proton sozusagen da drinnen sein und die negativen Ladungen müssen irgendwo im Umkreis sein. Aber es ist ganz, ganz dünn verteilt, sodass da alles durchgeht. Also aus dem ist man zu dem Bild gekommen. Ganz empirisch. Und weil ich euch vorhin schon erwähnt habe, das Proton selber, also dieser Urbaustein der Materie, wenn man so will, besteht selber noch aus den sogenannten Quarks. Es hat also drei Quarks drinnen, die eigentlich die planetarischen Entwicklungsstufen in Wahrheit widerspiegeln, die früheren. Also es ist interessant, dass die Physik zu dem kommt
mit den drei.
Bitte?
Mond,
Sonne, Saturn. Ja, genau, meinst du ja. Genau. Wie kann man das feststellen? Man ist heute, hat so starke Strahlungen entwickelt bereits, also da kommt man mit der natürlichen Radioaktivität gar nicht mehr aus, sondern mit Strahlungen, wie sie heute nur in diesen großen Teilchenbeschleunigern, also wie das CERN da in der Schweiz zum Beispiel erzeugt werden können, das ist nur tausendmal energiereicher, diese Strahlung, als eine normale radioaktive Strahlung. Mit der kann ich jetzt weitergehen und kann schauen, was passiert, wenn ich den Kern bestrahle. Damit. Das heißt, wenn ich eigentlich nur mehr Protonen bestrahle. Und ich mache immer im Prinzip dasselbe Experiment und dann komme ich drauf, das Proton hat drei Kerne. Sozusagen. Es hat also auch eine innere Struktur noch. Und das kann man deutlich also feststellen. Aber im Prinzip auf dieselbe Art, nur halt bei viel höheren Energien. Nur diese Quarks, die kommen niemals getrennt vor. Das ist das Interessante. Ich kann das Proton nicht zerteilen. Obwohl die drei drinnen sind, aber wenn ich das versuche, halten sie erst recht fest zusammen. Also man der eigene. Bitte?
Das sind die drei Mütter.
Das sind die drei Mütter, ja, weil die drei Mütter sind die alten planetarischen Zustände in Wahrheit. Und die drei Mütter sind da drinnen. Und dann hängt das zusammen.
Der Gott in drei Personen.
Natürlich, aber alles, das ist letztlich wieder Spiegelbild der Trinität, die oben dahinter steht. Und der trinitarischen Struktur, die sich dann da auch durchsetzt. Weil da haben wir eine Dreiergruppe, da haben wir eine Dreiergruppe, da haben wir wieder eine Dreiergruppe. Und der Zehnte hängt am stärksten mit dem zusammen, was drüber steht. Die Trinität als Einheit jetzt gefasst, nicht wahr? Die Einheit der Dreiheit sozusagen.
Der hat eine Dreigliederung.
Und der Herr, der hat der aber auch wieder eine Dreigliederung, richtig, ja. Etwas, was irgendwann einmal in Zukunft auch selbstständig in Erscheinung treten wird. Das ist ein anderes Kapitel. Aber, also so gesehen ist selbst Elementarteilchenphysik ganz spannend. Und widerspricht also sicher nicht den geistigen Befunden. Überhaupt nicht. Also, weil das, was so in CERN oder so gemacht wird, das ist natürlich jetzt ganz die Experimentalphysik. Aber die basiert eben nur aufgrund der theoretischen Grundlage jener Physik, die eigentlich über das reine Denken geht. Ich meine, ob jetzt die Theorie immer reine Gottesschau ist, ist eine andere Frage. Es ist sicher auch Schau der Widersacherkräfte, weil die sind natürlich in dem, was als materielle Erscheinung zustande kommt, ganz wesentlich auch mitbeteiligt. Dass es so erscheint, wie es erscheint. Die hängen sehr wesentlich damit zusammen, dass das in die räumlich-sinnliche Erscheinung hineinfällt. Und dadurch dann letztlich als Materie so erscheint. Das ist also, da hängen vorhin Luzifer und Ahriman stark zusammen und im Kern, wieder einmal, sind es dann schon die Asuras irgendwo. die eine Rolle spielen. Weil die weisen dann schon in Richtung Saturnkräfte. Weil das sind die, die dort schon zurückgeblieben sind. Und das heißt, die halten daher die Erscheinung des Physischen in einem ungeistigeren Zustand, als er sein müsste, wenn alle Wesenheiten sich gleich schnell fortentwickelt hätten. Also sie halten es zurück. Und das, was eben vom Physischen uns ungeistiger erscheint, als es theoretisch sein müsste, das nennen wir dann unsere äußere Materie. Weil wenn wir das reine Physische hätten, dann würde es nicht dieser Vergänglichkeit unterliegen, wie wir es jetzt kennen.
Und hätte auch nicht diese festgefügte Form?
Hätte auch nicht diese...
Sie wäre durchsichtig.
Sie wäre durchsichtig, absolut. Sie wäre physisch und trotzdem geistig eigentlich. Also sie wäre ein geistigeres Physisches, als wir es jetzt haben. Das ist eben der Vergänglichkeit unterliegt. Das heißt, dass die Ganzheit zerfällt immer wieder. Dass es sich liegt erstens einmal daran, dass es sich herauslöst aus der kosmischen Ganzheit. Das ist das, was ich mit den Naturgesetzen besprochen habe, oder mit den Erscheinungen überhaupt. Eigentlich ist es immer der ganze Kosmos, ich kann es nicht trennen, aber im Zuge der Entwicklung ist zumindest eine näherungsweise Trennung entstanden. Und da sind die Widersacher beteiligt. Wenn die Widersacher nicht wären, dann würde in jedem Punkt ganz rein der ganze Kosmos sich ausdrücken. Und der wäre immer das Ergebnis des ganzen Kosmos. Durch die Widersachermächte erweist es sich teilweise heraus.
Aber es bleibt trotzdem in dem Ganzen.
Es bleibt trotzdem in dem Ganzen, aber es entwickelt sozusagen, wie soll ich sagen, es ist so der Art der Versuch, im Kleinen, sei es jetzt bis in den atomaren oder Elementarteilchenbereich hinein, der Versuch, einen eigenen Kosmos zu bauen, der mit dem anderen nichts zu tun haben will. Das gelingt eh nur zu einem kleinen Teil, aber ein bisschen gelingt es ihm schon, und das reicht, dass es das Ganze, die ganzen physischen Gebilde dadurch nicht mehr hundertprozentig zum Ausdruck des gesamten Kosmos macht. Und daher zerfällt es dann. Weil dann das eine Gebilde mit dem anderen, das andere Gebilde hat schon wieder seine Eigenheiten irgendwo, die sich geltend machen, und es steht nicht mehr hundertprozentig unter der Leitung des gesamten Kosmos bzw. der Geistigkeit, die dahinter steckt. Daraus entsteht die Vergänglichkeit des Materiellen, wie wir es kennen. Weil sonst wäre es eine zwar physische Form, die aber für uns heute nur übersinnlich erfahrbar wäre. Also nur geistig erfahrbar wäre. Und trotzdem die Gesetzmäßigkeiten des Physischen hätte. Das heißt, es würden die Klangäther-Gesetzmäßigkeiten drinnen wirken und so weiter, aber alles in reiner Form. Es würden wirken die Lichtäther-Gesetze sowieso, die Lebensäther-Gesetze in reiner Form. Und die würden bestimmen, wie sich die physische Form gestaltet, aber die wären nicht stofflich in dem heutigen Sinne. Das heißt, völlig durchsichtig, völlig unsichtbar für unsere heutigen Augen. Das ist das, was dann Richtung Auferstehungsleiter geht. Also darum geht es letztlich, für den Menschen eine physische Form zu erzeugen, die befreit ist von diesen Einwirkungen der Widersacherkräfte und daher unverweslich ist in dem Sinn. Das ist etwas, nachdem die Menschen gesucht haben, bereits, man kann sagen, ab der urpersischen Zeit beginnt es. Im Urindischen noch kaum, aber im Persischen, was dann später überliefert ist als die Lehre des Zarathustra oder so, ist es schon ganz deutlich. Also da ist schon von der Auferstehung des Leibes eigentlich die Rede. Da fängt es an. Und das heißt, das ist in dem Moment, wo man wirklich so fest beginnt, sich mit dem auseinanderzusetzen und den Gegensatz merkt jetzt.
Und das finde ich ja jetzt wieder interessant, was du sagst in der urpersischen Zeit, Weil da waren die großen Gegenspieler, die Sonnenaura, genau, die große, und der Verdunkler,
genau,
der
Verdichter, genau,
Ariman.
Genau, genau, genau.
Da dort steht diese Sehnsucht in die Auferstehung.
Richtig, richtig. Vorher noch nicht bei den Indern, noch nicht. Die wollen zwar zurück und sagen, die Verdunklung da will ich nicht, aber sie waren eigentlich noch.
Sie waren
mit ihrem Bewusstsein eigentlich noch dort drüben. Und erst in der urpersischen Zeit tritt das Bewusstsein auf, aber ich bin in das eingespannt da. Und ich habe sogar eine Aufgabe da drinnen, aber ich muss da diese dunklen Kräfte überwinden irgendwo. Weil sie als Erste das Bewusstsein entwickelt haben, diese physische Verkörperung ist aber auch eine Notwendigkeit. Das haben die Inder noch nicht so, die Urinder noch nicht so gesehen, sondern sie wollten noch im Geistigen bleiben eigentlich und nicht da hinein. Das hat ihnen eigentlich genügt. Und in der urpersischen Zeit merkt man, ich muss aber eigentlich da rein, um weiterzukommen. Nur da warten jetzt diese finsteren Kräfte. Die muss ich überwinden. Und wenn ich sie überwinde, geht es letztlich Richtung Auferstehung.
Du, aber bevor ich, entschuldige,
ja,
bevor ich sie überwinden kann, brauche ich das.
Ja, ja, genau. Ja, ja, das lässt sich nicht vermeiden.
Ja, glaube ich, entzündet sich das Bewusstsein.
So ist es, ja, ja.
Wir wachen ja auf, wenn irgendwas nicht funktioniert.
Absolut, ja, ja, absolut.
Und ich glaube, das war da in Persien ähnlich.
Ja, sicher, ja, ja, eben. Man muss das spüren, denn dann ist das fast eine Kampfsituation. Und weil die kollidieren erstmals wirklich ganz stark mit den alemannischen Kräften einmal. Und spüren sie tagtäglich sozusagen irgendwo.
Und diese Geister der Bewegung, sind die daran beteiligt?
An was meinst du jetzt konkret?
Naja, an der Begegnung zwischen dem hellen Prinzip und dem sich verdichtenden Prinzip.
Ja, sind sie, und auch die Geister der Weisheit, ich meine, die sind das Lichtelement, das aber den Gegenpol wieder den Schatten braucht. Also, die. Aber letztlich alle, also Geister der Bewegung natürlich auch ganz stark. Also die urpersische Zeit hängt ja auch sehr stark mit der Entwicklung des Astralleibes zusammen und hinter dem stecken wieder ganz stark die Geister der Bewegung auch. Die hängen wieder mit dem Ätherleib mehr zusammen und daher aber letztlich auch wieder mit dem Arimanischen, weil das Arimanische greift gerade den Ätherleib besonders an, während das Luziferische den Astralleib angreift, hinter dem die Geister der Bewegung stehen. Geht auch zurück auf die alten planetarischen Entwicklungszustände, weil da kam der Astralleib auf dem alten Mond durch die Geister der Bewegung, auf der alten Sonne durch die Geister der Weisheit, letztlich der Ätherleib und durch die Throne der physische Leib in Form eines Wärmeleibes. Und da durch die Geister der Form kommt letztlich das Ich dazu als Opfergabe der Elohim. Wobei aber dahinter natürlich der Christus steht. Daher ist es, weil wir bekommen so eine Art des Gemeinschafts-Ich der sieben Elohim und durch dieses Gemeinschafts-Ich der sieben Elohim wirkt der Christus. Das heißt, der Herr hat das menschliche Ich eine andere Grundqualität selbst als die Einzel-Iche der einzelnen Elohim. Nämlich in einer gewissen Weise einen höheren Charakter, weil sozusagen der unmittelbare Zugang zum Christus da ist. Denn die Elohim grundsätzlich aber nur durch die Gemeinschaft bilden können. Durch die Gemeinschaft der sieben Elohim. Aber im menschlichen Ich wirkt in gewisser Weise von Haus aus das Christus-Ich oder ist das der Ausschlaggeber. Das heißt, in den ersten Ich-Punkten, die kommen, das entsteht zwar durch die Opfertat der Elohim, aber wir bekommen sozusagen sowas wie das Gemeinschafts-Ich aller sieben. Und dadurch wirkt das Christus-Ich. Das ist die Kraft, die als Kraftpunkt einmal da ist. Und na, das werden wir das nächste Mal uns genauer noch anschauen. Wir haben da schon ein bisschen die Punkte hineingezeichnet, die Ich-Punkte das letzte Mal oder das vorletzte Mal. Das ist eigentlich schon ein bisschen ein späterer Zustand, weil zuerst ist das noch in einer großen Hülle, das werden wir uns aber noch anschauen. Das betrifft auch dann die Verstandesseele, die Bewusstseinsseele, die entsteht. Die ist noch nicht gleich so auf die einzelnen Gebilde aufgeteilt, sondern die ist zunächst einmal noch umfasst, das Ganze. Das heißt, die Körperhüllen, die Leibeshüllen, die also auch aber den, also den Wärmeluftleib umfassen, die den Ätherleib umfassen, die den Astralleib umfassen, die sind gegliedert in einzelne Gebilde. Das Seelische zum größten Teil ist aber noch gemeinsam am Anfang. Also dort, wo es von Adam und so die Rede ist, ist dieses Seelenhafte des Adam umfasst noch alles, obwohl es eigentlich schon diese einzelnen Gebilde gibt, weil die kommen ja im Grunde von den alten Zuständen schon herüber. Mhm. Weil solche ähnlichen Gebilde, zwar noch nicht mit Lebensäther, sondern halt nur mit Klangäther und so weiter, gab es schon auf dem alten Mond. Das heißt, das kommt heraus, aber es ist eingehüllt eigentlich von einem gemeinsamen Seelischen. Aber das schauen wir uns nächstes Mal an. Lassen wir es für heute mal
aus Dampfen ausschnauben.
Oh, das war spannend.
Es ist spannend, ja, es ist total spannend.